Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM.
Aus Henning Ahrens Mitgift. Gelesen von Irene Schulz. Sie haben Telefon, denn im Haus ist das SA-Büro, früher geleitet von Reitersturmführer und Jungbauer Ernst August Martin Wilhelm Leeb, bis 1933 Vorsitzender des lokalen Reit- und Fahrvereins sowie des Jungniedersachsenbundes Holt Fast, nun Sonderführer im Leutnantsrang oder wieder schlichter Soldat, wer kann das schon wissen, geht ja alles in die Binsen und die Feldpost bleibt aus. Sie haben also Telefon, aber an diesem grauen Morgen des 9. April ist die Leitung tot und niemand weiß Genaues. Der Amerikaner kommt, so viel ist immerhin klar, denn in aller Frühe, Bäuerin Käthe Leeb stellte gerade die Milchkannen vor das Tor, rumpelte vorne fett der Lumpensammler mit dem Fuhrwerk durchs Dorf, trieb seinen Klepper, den sogar der Barras verschmäht hatte, mit Hieben und Flüchen an und rief Käthe zu, der Ami sei da, die Panzer stünden direkt im Mang vor Peine, sie solle man besser alles verrammeln, denn der Feind, der werde nicht lange fackeln, der sei ganz wild auf alles, was glitzert und glänzt, und Korn und Schnaps solle sie am besten ihm zur Aufbewahrung geben, damit die Alliierten nicht alles aussaufen, wäre doch ein Jammer. »Verkriech dich, Frau«, rief vorne fett, als er merkte, dass nur Milch zu holen war, »sonst gehen sie dir an die blütenweiße Wäsche.« Und er fuhr die ansteigende Kopfsteinpflasterstraße hinauf. Er warnte auch Albrecht Kühne, den Schmied, mit schrillen Rufen und bot an, Wertsachen und Schnaps in Verwahrung zu nehmen, aber Kühne lachte nur. Käthe sah dem Fuhrwerk nach, bis es hinter der Kuppe verschwand. Ihre Arme schmerzten vom Schleppen der zentnerschweren Last, als sie den Blick auf die Kannen senkte und sich fragte, ob man die Milch überhaupt abholen würde. Gegenüber, auf dem Siedentopschen Hofe, wurde eine Tür zugeknallt und Nachbarin Lieselotte schrie ihren Mann an, der in Russland ein Bein verloren hatte. Eine Klitsche, der Hof, und Lieselotte, diese mäkelnde Person, sprach schlecht über alle und jeden. Käthe Leeb beschränkte sich deshalb meist auf Gruß und Nicken. Sie kehrte auf den Hof zurück, ging durch den kleinen Vorgarten, vorbei an den Obstbäumen, noch bleich vom Kalk, der im Herbst aufgetragen worden war, und trat durch die Tür des Vierständerhauses, zog Botten und Mantel aus. Im Flur roch es nach Muckefuck, eine Plörre, aber Bohnenkaffee war nur noch Erinnerung. Wie gut in diesen Zeiten einen Hof zu haben, da hatte man wenigstens etwas zu essen und natürlich schlachteten sie auch heimlich. Fleisch kam vor dem Vaterland und alle schwiegen stille, denn jeder erhielt seinen Teil an Wurst und Brühe. Nun schlurft sie in Puschen durch den Flur. Aus der Küche fällt Licht auf den Steinfußboden und als sie eintritt, erblickt sie ihre 74-jährige Mutter, Hertha Kruse, die im Schlafrock am Tisch sitzt. Sie macht stets das Frühstück, obwohl sie wackelig auf den Beinen ist und hat schon für die ganze Familie gedeckt, sogar Eierbecher hingestellt. »Wer war das auf der Straße?« »Vorne fett.« Käthe nimmt die Emaillekanne vom Herd, in dem die Eierkohle glüht, und schenkt sich ein. »Ach so? Was wollte er denn?« »Schnaps wollte er.« »Das ist doch wohl. Und sonst?« Käthe Leeb nippt am Kaffeeersatz. Sie wird die Neuigkeit für sich behalten, bis alle anderen da sind. »Den Kühner hat er auch gefragt«, sagt sie nur. »Diese Mannsleute«, murrt ihre Mutter, »ist immer dasselbe mit denen.« »Ja, ja«, sagt Käthe Leeb und setzt sich. Durchs Fenster sieht sie Beerensträucher, die schon wieder treiben. Ach, das Obst, die viele Arbeit. Gewiss, da ist Josef der Knecht, aber Frauenarbeiten sind unter seiner Würde. Und es gibt Martin, den Franzosen, und Pavel, den Polen, die mit den anderen Kriegsgefangenen über Nacht im Dorfkrug eingesperrt werden. Die müssen ran, aber auch sie sind ungern im Garten zugange, streiten außerdem oft. Ihr alter Vater liegt siech im Bett und ihr Sohn Wilhelm ist noch jung. Sie weiß, dass er zu viel Verantwortung trägt, aber was bleibt ihr übrig? Sein Vater zog nach dem Frankreich-Feldzug wieder in den Krieg. Geltung und Ansehen, ja, das ist ihm wichtig. Er ist ehrgeizig und sie bewundert ihn dafür. Und nun?
»Ah, Willem«, sagt ihre Mutter. »Morgen, mein Junge.«
Da steht Käthes Ältester, blond und schmal und mit der ausladenden Stirn ihres Vaters, des alten Kruse. Er trägt einen Bademantel über dem Nachthemd, die langen Füße stecken in Wollsocken und Puschen, die blauen Augen sind schlaftrübe. Käthe steht auf und schenkt ihm Muckefuck ein, holt anschließend das Glas mit Zwetschgenmus aus dem Schrank, das sie für ihn aufgespart hat. »Setz dich, Mann, erst mal, Willem, und iss was«, sagt sie.
»Immer so schmal, der Junge. Du musst essen, Willem, du willst doch groß und stark werden«, mahnt ihre Mutter.
»Aber ich bin doch stark«, sagt Wilhelm.
»Ja, zum Glück kannst du helfen, denn dein Vater muss Gott weiß wo gegen den Russen kämpfen.«
Wilhelm, der seinen Vater während der letzten 6 Jahre immer nur kurz erlebt hat, nickt.
»Wir siegen«, erklärt er mit vollem Mund. »Der Führer wird unsere Feinde in Grund und Boden bomben. Er wartet nur den rechten Zeitpunkt ab«, sagt Otto.
»Und der Amerikaner steht vor Peine«, denkt Käthe leb, sagt es aber nicht laut. Otto grote wohl. Willems Freund in der Hitlerjugend tönt gern rum. Sie mag ihn nicht. Er hat seinen Vater angeschwärzt, weil der den Führer als böhmischen Gefreiten geschmäht hatte, und nun sitzt Grote wohl Senior im Wolfenbütteler Gefängnis. Wie kann man den eigenen Vater einsperren lassen? Da ist ihr Wilhelm anders, der tut sowas nicht. Aber Otto imponiert ihm, und jetzt verbringen die beiden noch mehr Zeit miteinander, weil sie Kohleferien haben. Komisches Wort, denkt Käthe, denn man könnte meinen, die Kohle hätte Ferien oder man bekäme frei, um sie zu schippen oder zu holen. Tatsächlich ist Heizmaterial Mangelware und in den Schulen ist es zu kalt fürs Lernen.
»Ja, Willem«, erwidert sie untypisch spitz, »wir werden uns noch wundern, wenn die Wunderwaffen kommen.«
Da ertönen Stimmen im Flur. Ihre Schwiegermutter naht, Magda Leb, gefolgt von den beiden Ukrainerinnen, die der Hausherr beim letzten Fronturlaub mitgebracht hat, weil er sie in Sicherheit wissen wollte. Käthe kann ihre Eifersucht nicht unterdrücken, als sie die Mädchen erblickt. Jung und drall mit roten Wangen, das leichte Blut. Aber sie packen wenigstens mit an. Ihre Schwiegermutter, wie üblich in Schwarz, die Brille mit den runden Gläsern auf der Nase, zerzaust Willems Haare und begrüßt alle, schaut nach dem Feuer und weist eine Ukrainerin an, Eierkohlen nachzulegen. So ist sie, die 68-Jährige. Sie hat das Heft in der Hand, das war auch in ihrer Ehe so, denn Willi, ihr verstorbener Mann, war nicht der beflissenste Landwirt und obendrein durch eine Verwundung beeinträchtigt, die er 1916 in der Schlacht am Naratschsee erlitten hatte. Damals hatten die Russen eine Offensive begonnen, um das Blatt doch noch zu wenden.
»Vorne Fett ist mit seiner Schindmähre durchs Dorf gebollert, als säße ihm der Deibel im Nacken«, berichtet Magda Leb, »und hat wirres Zeug geschrien. War wohl wieder besoffen, der alte Halodri.«
»Ja, das hat Käthe schon erzählt. Eine Schande, sich so gehen zu lassen«, schimpft Hertha Kruse. »Gut, dass mein Mann da anders ist.«
Magda Leb schürzt die schmalen Lippen, denn sie hat Vorbehalte gegen die Familie Kruse. Die pütscherige Hertha hat nie zugepackt, jammert auch zu oft. Aber so geht das nicht, nee. Man beißt die Zähne zusammen und macht weiter. Beklagen kann man sich beim lieben Gott. Und Gustav, ihr Mann, der mit Grippe im Bett liegt, hat sich auch nicht krumm gelegt. Wie soll man da was werden? Ihre Schwiegertochter wiederum ist brav und fleißig, hat aber etwas von ihrer Mutter, so was Weiches, Zerfließendes. Magda Leb nimmt am Küchentisch Platz und schenkt sich Muckefuck ein. Ihre runden Brillengläser blitzen, als sie den Blick über die 4 Frauen und ihren Enkel gleiten lässt, der ein Marmeladenbrot futtert. Und als wollte Käthe die Vorbehalte ihrer Schwiegermutter entkräften, erklärt sie ebenso unvermittelt wie entschieden: Der Ami steht vor der Tür, kurz vor Peine.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.